Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
SWR1 Rheinland-Pfalz Leute mit Ramon Kohrmann an diesem Fastnachtssonntag. Guten Morgen.
Gemeier, ihr Leid.
Das ist okay, wenn ich guten Morgen sage. Helau kommt jetzt nicht so gut, oder?
Doch, Helau geht auch. Also es ist ja schon Fasnachtszeit und am Fasnachtssonntag ist natürlich der Höhepunkt erreicht. Und,
genau, wir erklären kurz. Ende Januar haben wir dieses Gespräch aufgezeichnet. Ja. Sozusagen noch im Anstiegspunkt der Fasnacht. Was sagt man bei Ihnen in Bischheim, bei Kirch am Bohlanden, in Ihrem Heimatort eigentlich? Auch Helau?
Da sagt man auch Helau. Aber in Bischheim selbst gab es keine Fasnacht. Es gab einen großen Karnevalverein in Kirch am Bohlanden. Und dort kommt auch die Bezeichnung Kibo her, weil dort wird Kibo gerufen. Und der Kibo Karnevalverein oder die Kibo Karnevalgesellschaft, so nennt sich sogar, da war ich ja auch jahrelang als Redner und als Leiter einer Musikgruppe, den Ramonias. So hieß die Sängergruppe. Und dort wird Kibo gerufen und nicht Helau. Aber das ist halt so drin, in den Jahren, wo ich in Mainz in der Fasnacht unterwegs war, da hat man dann überall, wo man hinkommt, ist nur noch Helau gesagt und nicht mehr Guten Tag und nicht Hallo. Und wenn dann die Fasnacht rum war, musste man sich wieder regelrecht umstellen hinterher.
Das heißt, dass Sie bei den Bohnebeitel groß geworden sind, ja, fasnachtmäßig, das stimmt ja auch. Aber
bekannt, ja. Also groß geworden.
Groß sind Sie durch gutes Essen wahrscheinlich und ähnliche Dinge. Aber fastnachtlich waren Sie also schon deutlich länger unterwegs.
25 Jahre in der Summe und von den 25 Jahren sind halt eigentlich nur 5 Jahre Bohnebeitel. Und das habe ich auch im Programm, in meinem Bühnenprogramm öfter klargestellt. Der Mainzer Raum oder diejenigen, die mich aus dem Fernsehen kennen, die hatten mich dann als Newcomer gesehen oder als... Wo kommt denn der jetzt plötzlich her? Aber da war ich schon 15 Jahre in der Fasnacht aktiv. Und ich kam ja nicht aus dem Nichts. Also ich hatte auch in meiner Heimat sehr große Erfolge mit dem, was ich auf der Bühne gemacht habe.
Sind Sie jetzt noch in irgendeiner Form aktiv in der Fasnacht?
Und sei jetzt als Sitzungsbesucher. Jetzt bin ich beim Fasnachtfeiere sehr aktiv. Und das ist auch bitter notwendig, weil es kamen ja immer mehr Auftritte dann dazu, auch in den letzten Jahren durch die größere Bekanntheit. Und dann hat man manchmal Abende gehabt, wo man an einem Abend an 3 oder 4 verschiedene Plätze aufgetreten ist und musste dann natürlich klar bleiben im Kopf und ist zum Teil auch noch selbst Autogefahr und muss man sich auch immer zusammenreißen, weil man dann völlig euphorisch aus einer Halle rauskommt und steigt ins Auto und es war eine super Stimmung und dann dreht man mal aufs Gas und dann wird man noch 3-mal geblitzt an dem Abend und irgendwann lässt man sich dann fahren. Aber alles in allem muss man schon einen klaren Kopf behalten. Und das über die Distanz von 25 Jahren. Die Leute feiern all, die sind, wenn man um 11 auf die Bühne kommt, sind die all schon gut dabei und man guckt sich das dann von oben an. Und insofern ist das für mich jetzt auch ein großer Genuss, dass ich einfach mal auf die Fasnacht gehen kann, ohne eine Verpflichtung zu haben und einfach auch mal mitfeiern kann.
Ich habe gerade aus Ihren, ja, ich sag mal, Schwärmereien rausgehört, dass es durchaus ja auch schade ist für Sie, jetzt nicht mehr regelmäßig auf der närrischen Bühne zu stehen.
Also es gab einen gewissen Punkt, da hat man eine Sättigung verspürt und aus heutiger Sicht sogar eine Übersättigung. Die 25 Jahre, die waren sehr erfolgreich und das Publikum war stets auf meiner Seite, aber es gab halt auch Leute, die waren nicht gerade auf meiner Seite und die hatten meistens was mit der Organisation zu tun, beziehungsweise sagen wir mal die großen Fasnachtsmacher und die Handcase-Mafia. Es gab Begleiterscheinungen, die vermisst man nicht, wenn die Zeit dann vorbei ist.
Jetzt sind Sie ganzjährig als Comedian unterwegs, vor allem in Rheinland-Pfalz, in den angrenzenden Bundesländern, also in der Pfalz, in Rheinhessen, bis rauf, glaube ich, nach Koblenz, bis runter nach Karlsruhe.
Ja, wir haben also von der Örtlichkeit her, sind wir eigentlich eher im Rhein-Main-Gebiet unterwegs. Die Pelzer, die sind schwer zu überzeugen. Also wenn man die Pelzer zum Lachen bringt, dann ist da schon was dahinter. Und dann haben wir ja noch diese dialektischen Unterschiede. Die
vor der Pelzer, die sahen über den Chor, man so babbelt doch kein Pelzer, wie der Babbel tut. Das ist doch ganz anders.
Angst, wo kommt denn daher? Also die Pals ist zwar nicht so groß, aber wir haben ja diese enorme dialektische Unterschiede. Die Lautrer, die retten anders wie die Nordpelser und die Vorderpelser, die retten wieder anders. Also das Hauptauftrittsgebiet ist es Rhein-Main-Gebiet und das war dann auch der Grund, warum das zweite Theater in Mainz entstanden ist.
Weil ich wollte gerade fragen, also das ist ja im Grunde ein Knaller. Also Sie haben vor 3 Jahren, glaube ich, in Kirch am Bolanden Ihr eigenes Theater eröffnet, das Ramon-Kormann-Theater, in dem nichts anderes stattfindet als Ramon-Kormann-Auftritte. Und als sei das nicht genug, ähnliches Spiel vor ziemlich genau einem Jahr in Mainz.
Ja.
Läuft wie Bolle, ein Auftritt pro Woche, immer ausverkauft. Haben Sie vorher irgendwie mal gedacht oder vielleicht auch von Freunden, Bekannten sowas gehört wie entweder mutig, der Ramon, oder der hat sie
also
nicht
das,
alle, der Ramon?
Beides. Ja. Mut ist immer wieder gefallen und das habe ich auch zum Teil oder lange Zeit gar nicht verstanden, weil ich finde das eigentlich nicht in erster Linie mutig, sondern es war einfach Mats Arbeit, das Ganze aufzubauen und es war auch mit viel Ärger verbunden und mit viel schlaflosen Nächten und weil es kommt ja vieles zusammen. Man ist dann nicht nur auf der Bühne, sondern man ist dann auch die ganze Zeit im Hintergrund tätig, für ein Bauprojekt zu steuern und man ist gleichzeitig auch noch der Geldgeber. Also das ist ja nicht auf viele Schultern verteilt.
Ich wollte gerade sagen, 6-stellige Beträge gehen da über die Wupper?
Die gehen voll über die Wupper und insofern kam auch wahrscheinlich immer das Argument mutig. Also ich habe es nie als ganz großes Risiko gesehen, sondern mit so ein bisschen Optimismus, das müsste eigentlich klappen. Und dann kam der Optimismus, wenn das in Kirch am Bolanden funktioniert, wo sich die Leute alle hinbewegen müssen, die zu mir kommen. Also in Kirch am Bolanden haben wir 200 Plätze und da finden die Veranstaltungen samstags statt und da kommen tatsächlich auch Übernachtungsgäste aus halb Deutschland. Da waren schon Leute aus Leipzig, aus Dresden, aus München, aus Hannover, die bleiben dann in Kirch am Bolanden über Nacht, sodass die Übernachtungszahlen in Kirch am Bolanden leicht angestiegen sind, aufgrund von meinem Theater. Und da habe ich gedacht, also wenn das in Kirch am Bolanden funktioniert, dann müsste das in Mainz war ich immer sehr beliebt und erfolgreich auf der Bühne unterwegs, dann müsste das in Mainz eigentlich erst recht funktionieren, zumal wir hier auch eine geringere Besucherzahl haben von 80 Personen. Und das hat sich dann auch so bewahrheitet. Aber das andere Argument, was Sie noch gebracht haben, der muss, wir haben es ausgedrückt, der muss auch ein bisschen...
Habe ich was gesagt von Tassen im Schrank?
Ja, nee, anders, glaube ich. Ja, also ich habe jetzt auch diesen Verdacht ausgeräumt, das ist halt so ein bisschen verrückter, das ist jetzt geklärt, der ist komplett wahnsinnig.
Ja.
Der
ist nicht ja eine ein positive Eigenschaft, ja, ne? Verrückt
in dem,
zu sein.
In dem Fall.
Für Sie schon mal gleich.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Comedian, ist das eigentlich ein Begriff, der Ihnen passt? Ich weiß, der ist immer sehr umstritten.
Zunächst mal ist es kein deutscher Begriff. Also normalerweise bin ich als Kabarettist unterwegs und manche sagen auch Mundart-Kabarettist, weil halt der Dialekt noch mit drin ist. Aber auch im Programm weise ich darauf hin, dass es eigentlich dieses Schubladedenken gibt bei den Deutschen. Ja, was, Herr Kormann, was sind Sie denn jetzt eigentlich? Die Journalisten fragen das ganz oft. Ach, in solche Interviews wie jetzt wird es auch immer wieder
aber gefragt. Aber aus Höflichkeit mache ich das. Ja, weil wenn ich jetzt dauerhaft Comedian sage, sagen Sie vielleicht am Schluss, oh Gott,
ich kann es schwer furchtbar einordnen. Ich sage dann immer, ich weiß auch nicht, was ich bin.
Also ein
lustiger
Mensch.
Ich kann Ihnen nur sagen, was ich mache. Also ja. Komödiant wäre zutreffend, Kabarettist ist zutreffend. Wenn ich in die politische Richtung gehe, dann ist auch Satiriker zutreffend. Und wenn es halt Blödelei ist, dann ist auch Comedian zutreffend. Und zusätzlich wird auch noch gesungen und Klavier gespielt. Also könnte man auch sagen, der ist noch Sänger und Musiker. Ja. Aber das mit der Schublade, das ist ein deutsches Phänomen. Ja, wo gehören Sie denn jetzt hin? Und wenn man da einmal drin ist in der Schublade und da kommt man auch nicht mehr raus. Das ist ja bei der Fasnacht bei mir.
Doch, sind Sie ja, weil Sie waren ja der Pelzer, also da sind Sie ja richtig bundesweit bekannt geworden in der Mainzer Fasnacht und sind es jetzt nicht mehr. Also ich habe Ihr Programm gesehen, das Neue oder sonst was und da kam der Begriff der Pelzer nicht ein einziges Mal vor.
Das ist
und auch in den Prospekten und im Internet, da sieht man nichts von der Pelzer.
Der Pelzer, das ist eigentlich selbstredend, weil ich schon aus der Pals bin. Aber mittlerweile ist auch mein Name dann bekannt, der dazugehört. Wobei mein Name ist ja noch die nächste Katastrophe. Der Vorname Ramon, der eignet sich natürlich hervorragend, um völlig verunstaltet zu werden. Ja? Also der Klassiker ist halt für die ältere Leute. Wir gehen heute oben zu dem Herrn Roman. Und Ach, der Raimund, gell, der hat wieder schön gemacht halt oben.
Das. Übrigens, visuell könnten Sie durchaus auch spanische Wurzeln haben. Also Sie, wenn Sie jetzt sagen, Sie sind halb Spanier, also vom Äußeren wird es passen.
Ja.
Stimmt aber nicht, ne?
Nee, das stimmt nicht. Okay. Da gibt es den Gag dazu, dass ich dann immer erklärt habe auf der Bühne, ja, Ramon, diese... Das ist ein spanischer Vorname. Meine Mutter war Deutsche und ein guter Freund von meinem Vater.
Ach du liebe Zeit.
Und dann wurde abgebrochen. Also, aber das war auch nur ein Witz. Ja. Mhm. Mein Vater muss auch immer viel einstecken bei meinen Programmen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
So ein Programm wie oder sonst was, was Sie jetzt gerade neu haben, womit Sie jetzt unterwegs sind, in den eigenen Theatern in Kirch am Bodenland und Mainz und natürlich auch tourneemäßig. Wie entsteht so ein Programm?
Relativ strukturiert. Also das ist ja mittlerweile mein 7. Bühnenprogramm und man kriegt dann auch so ein bisschen Routine beim Schreiben. Also zunächst mal muss man sich Gedanken machen, um welches Thema sich das Programm drehen soll. Und also es geht um Entscheidungen. Wir haben die ganze Zeit Entscheidungen zu treffen und das habe ich festgestellt, dass ich jemand bin, der sich sehr schnell und sehr leicht für auch große Dinge entscheiden kann und die dann trotzdem bis zum Ende durchzieht. Also mir geht es so, dass die Entscheidungsphase eigentlich das Allerschlimmste ist überhaupt. Solange nicht entschieden ist, bin ich total unruhig.
Deshalb also schnell entscheiden.
Deshalb werden Sachen meistens schnell entschieden und wenn die Entscheidung dann getroffen ist und der Startschuss ist gefallen, so wird es jetzt gemacht, dann geht es auch direkt los und dann kann man auch die Nummer richtig durchziehen. Und in dem
dann, Programm, wenn Sie dann den Rahmen festgelegt haben, Entscheidungen, ist dann sozusagen, sind diese einzelnen Dinge, die Sie da erzählen, die Witze, die Anekdoten,
dann wird gesammelt. Dann macht man das wie ein Sammler im Prinzip. Dann sagt man, also in diesem Programm geht es jetzt um Entscheidungen. In meinem letzten Programm ging es um, also in der Wirtschaft, da ging es um wirtschaftliche Zusammenhänge, weil ich BWL auch irgendwann studiert habe. Und dann bin ich auch noch in einer Wirtschaft groß war. Also da gab es auch genug Futter. Ja? Und wenn das Thema dann feststeht, dann wird zu diesem Thema gesammelt. Also ich verrate Ihnen jetzt mein komplettes Berufsgeheimnis. Wann Sie das jetzt wissen, was ich Ihnen alles sah, oder wenn die Hörer das jetzt wissen, dann kann im Prinzip jeder ein Bühnenprogramm machen und kann sich vorne hinstellen.
Wo sammeln Sie denn? Also was Ihnen da so täglich im Hirn rumspinnt? Oder setzen Sie sich tatsächlich morgens 7:45 an den Schreibtisch und gucken, was Ihnen dazu einfällt?
Es gibt beide Varianten. Also mittlerweile bin ich wirklich in der Lage, das habe ich früher selbst nicht geglaubt, dass es sowas gibt, zu sagen, ich setze mich morgen früh 9:30 hin und schreibe 2 Stunden Programm. Ob ich da jetzt lustig bin oder nicht, das weiß ich jetzt noch nicht. Das geht aber. Ja, man wird dann beim Schreiben lustig. Aber es, vom Ablauf her ist es wohl eher so, dass man in diesem Sammelprozess, dass man Stichpunkte sammelt, dass man Menschen und Begebenheiten beobachtet, sehr akribisch und die Feinheiten herausfindet, was könnte daran lustig sein oder halt auch sich überlegt, worüber amüsiere ich mich selbst oder worüber rege ich mich auf. Weil
also beispielsweise der Nachbar, den Sie beschreiben, der in seinem Garten furchtbare Dinge anstellt, mit Europaletten und mit Beton im Übermaß und mit zu großen Aushuben.
Ja.
Gibt es den dann echt oder ist das eine Erfindung?
Das ist halt alles jetzt auf die Nachbarschaft dann projiziert, aber das gibt es in echt schon irgendwo. Ja? Nur wird es halt im Programm so konzentriert, dass man meint, das wird alles in der direkten Umgebung stattfinden. Und das ist halt dieses Ergebnis des Sammelns. Ja? Man hat ein paar Stichpunkte gesammelt und wie bringt man das jetzt in eine Story? Dann baut man die Person dazu, zu der das passen würde. Und die Geschichte drumherum. Wird das Programm geschrieben oder entwickelt und dann muss es halt noch in den Kopf.
Das heißt, also 2 Stunden Programm auswendig lernen, mein lieber Schwan. Also das ist alles im Grunde genommen, es hat immer einen gleichen oder ähnlichen Ablauf. Da wird wenig improvisiert.
Es gibt ein ganz starres Konzept, an das ich mich nie halte. Und es gibt auch Mehrfachbesucher von dem gleichen Programm, die mir also wirklich das Feedback geben. Ich habe das Programm jetzt schon 2-mal oder sogar 3-mal gesehen. Es war immer komplett anders. weil halt auch tagesaktuelle Sachen dazukommen. Weil auch bei mir große Korrespondenz mit dem Publikum stattfindet. Oder da ist eine Verbindung da und durch die eigenen Theater, sie haben das erlebt, das ist ja hautnah und da sieht man auch Publikumsreaktionen, das wird unter Umständen mit eingebaut ins Programm und dann nimmt das manchmal ganz andere Richtung, als das jetzt im Konzept steht. Aber ohne Konzept oder ohne Plan geht es natürlich gar nicht los.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben schon mal angedeutet, dass Sie die meisten Auftritte im Rhein-Main-Gebiet machen, durchaus aber auch in der Pfalz auftreten. Nächste Termine zum Beispiel 16. Februar Rammstein-Miesenbach, 23. Februar Obrichheim-Weinstraße, 28. Februar dann Café Hahn-Koblenz, 2. März Annweiler am Trifels, 4.3. Gruft in der Eifel. Und jetzt stelle ich mir vor, also was ich gesehen habe in Ihrem Theater in Mainz, ist natürlich auch ein bisschen, wie soll man sagen, lästerlicher Umgang mit den typisch pfälzischen liebenswerten Eigenschaften. Damit können Sie ja in der Pfalz wenig reißen, oder?
Naja, die Leute fühlen sich halt zunächst mal ertappt, aber das ist ja die allgemeine Aufgabe vom Kabarett, auch den Spiegel vorzuhalten. Und jetzt haben wir in der Pfalz sowieso ein ganz anderes Phänomen. Ich bin schon mehrfach in der Pfalz aufgedreht, wo die Leute mit verschränkten Armen vor mir gehockt haben, mit einem ganz bösen Blick. Und dann habe ich auch gedacht, was ist denn jetzt heute Abend, was mache ich denn jetzt gerade falsch? Oder Und dann hinterher, nur 2 Stunden Programm, kommt dann ein älterer Mann auf mich zu, auch als also sehr aggressiv hat er auf mich gewirkt und hat gesagt, ich will dir mal was sagen, ja? Das war voll super gewesen, will ich dir gerade mal sagen. Also dieses Loben können, das ist in der Pfalz eigentlich nicht so ausgeprägt. Ja? Also da gilt eher das Sprichwort, nicht geschenkt ist schon gelobt genug.
Also geschenkt heißt geschimpft,
ne? Wenn man nichts Negatives sagt, dann ist das schon in Ordnung, was du da machst.
Okay. Und wenn man mal aus der Pfalz rausgeht, also ich habe es vorhin schon mal angedeutet, so die nördlichsten Auftritte sind beispielsweise so Richtung Koblenz, jetzt im März,
Café Hahn. Das ist die absolute, Schallgrenze oder Nordgrenze des Auftrittsgebiets, weil da verläuft auch die Humorgrenze. Also weiter nördlich ist der Humor quasi abgeschafft. Da geht es dann in den Kölner Raum. Ich dachte ja am Anfang, ich könnte nur im Umkreis von 20 Kilometer auftreten wegen meinem Dialekt, sonst würde mich kennen. Mehr verstehe, aber
geht gerade so.
Sie gucken mich auch also mal ein bisschen komisch aus. Sie sind ja auch nicht jetzt gerade direkt aus der Pfalz.
Ne? Stimmt, aber ich verstehe alles, was Sie sagen. Aber ich würde gerne so ein Pfälzisch können. Ich finde das ganz toll. Das klingt wunderbar. Kann man das lernen?
Müssen wir vielleicht mal einen Grundkurs Pfälzisch machen?
Na, auf geht's.
Ja, also ich bin in die Bach gefallen.
Ja, das kennt man aber auch außerhalb der Pfalz. Also die Bach? Die Bach sagt man in Rheinhessen auch, oder? Ja,
aller gut.
Ins Ort
ja,
zum Beispiel.
Ins Ort nennen kommen, ja. De Butter heißt es auch noch. Ja.
Wie bitte? De Butter?
De Butter, ja. De Butter,
ne? Der Butter.
Ja, genau. De Butter und die Bach, ja, das Pfälzisch. Oder die Derschlenk.
Derschlenk, die Tür. Tür, Schlenk, was kann Schlenk sein? Der Griff? Nee.
Ja, echt? Doch, ja. Die Derschlenk, ja.
Okay.
Die Türklinke.
Gut, ja. Also ein paar Begriffe sind anders die und grammatikalisch muss man, glaube ich, viele Endungen weglassen. Oder
lass
mal
hinne und vorne alles weg. Ja, sie haben ja gesagt, sie haben, als wir vorhin die Kekse gegessen haben, haben sie gesagt, ich habe den ganzen Keks aufgegessen. Wollte ein bisschen pelzig.
Ja, ich habe versucht.
Wollte ein bisschen pelzig retten. Jetzt das sage ich, das ist aber nur die Leute, die zuhören. Da hat er versucht, pelzig zu retten und hat gesagt, er hätte den Keks aufgegessen. Ja, und ich gesagt, dann lassen Sie mal noch ein bisschen was weg. Also, da sagt man einfach, ich habe den ganzen Keks gegessen. Ja, fertig. Gess, Pfanne, uff, kann ich weglassen. Ge, kann ich weglassen. Gegessen, hinne, kann ich weglassen. Das sind also Sparmaßnahmen. Die Pelzer sind doch sehr sparsam.
Aber
gibt es natürlich noch, der Hund hat gegauzt.
Oh Gott.
Der Hund hat gegauzt. Also das Wort gegauzt, das kennt man so eigentlich gar nicht. Und dann gibt es natürlich
noch. Was heißt das denn?
Gebellt.
Ach, gebellt, okay.
Der Hund hat gegaut.
Ich habe jetzt an Kotzen gedacht. Sorry. Eine Menge gelernt heute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Musik gehört zu Ihrem Bühnenprogramm und Musik gehört auch zu Ihrem Leben. Unglaublich, Sie sind richtiger Kirchenmusiker mit allem Zip und Zap.
Ja, also im Nebenamt war ich Kirchenmusiker. Ich habe dort 2 Prüfungen abgelegt bei der protestantischen Kirche der Pfalz in Speyer. Da gibt es die D-Prüfung und die C-Prüfung und dann gibt es auch noch eine B- und eine A-Prüfung, aber das ist ein Vollzeitstudium. Das muss man dann natürlich wirklich richtig studiere.
Aber jetzt mit Betonung auf wahr, also man kann sie nicht mehr in der Kirche hören.
Nee, Glück. Das kann man nicht mehr.
Okay. Ja, also und als Chorleiter waren Sie auch unterwegs ja. oder in Aktionen? Was für Chöre beispielsweise?
Ja, ich hatte eigentlich 15 Jahre lang Männerchöre geleitet und das war eher mein Ding als gemischte Chöre oder Kinderchöre oder Kirchenchöre zu leiten, weil die Männer, die waren immer relativ unkompliziert.
Bei mir speist sich gerade der Verdacht, dass Sie aus dieser Zeit, also von den Proben und auch von den Nachbesprechungen im Wirtshaus, möglicherweise auch eine Menge Honig gesaugt haben, wovon Sie jetzt noch profitieren.
Ja, und umgekehrt auch. Also wenn man als Chorleiter vor 30 oder 40 Männern vorne in der Mitte steht, dann ist das ja auch schon wie eine Art Bühnensituation.
Das ist auch wieder so, genau.
Und insofern ist mir diese Bühnensituation nicht fremd oder man sammelt da auch seine Bühnenerfahrung. Nur war das Problem immer bei den Auftritten mit den Chören, dass ich im Publikum den Rücken zugekehrt habe und habe im Prinzip nur meinen Chor gesehen. Aber es war eine sehr schöne Zeit. Also auch als Chorleiter muss ich sagen, das, was man halt empfindet, wenn man vorne in der Mitte steht und hat diesen Chorklang in einer Position, in der hatten ja sonst kein Mensch, auch im ganzen Saal.
Und dann heißen Sie auch noch Chormann. Ja, ist das Zufall?
Das war auch immer sehr witzig. Dann, wenn
ja. Ist das Zufall?
Wenn im Liederabendprogramm stand Chorleiter, Doppelpunkt Chormann.
Ja. Gibt es da irgendwie eine Familiengeschichte, die vielleicht diesen Namen erklärt?
Nee, da gibt es keine Familiengeschichte. Wenn man in die Familiengeschichte zurückgeht, dann gibt es um 1730 in Kirchheim-Bolanden die Brauerei Chormann. Und ich rede da nicht so gern drüber, weil ich so furchtbar gern Bier trinke. Und wenn die Vorfahren eine Brauerei hatten, und die haben anscheinend alles versofft, sonst hätten wir ja heute noch eine Brauerei. Mm. Also es wäre mir lieber, wenn ich heute noch eine Brauerei hätte, dann müsste ich nicht so weit laufen, für Bier zu kaufen.
Diese Geschichte erklärt aber nicht, woher dann der Name Chormann tatsächlich kommen könnte. Dafür haben wir unseren Namenforscher, Professor Jürgen Udolf. Und da ist er. Hallo, Herr Udolf.
Hallo, Herr Lohmann. Hallo, Herr Chormann.
Gemeier, Herr Udolf.
Ich habe ja doch noch die Hoffnung, dass irgendwie das, was Sie da rausgefunden haben, dann doch Richtung Chorleitertätigkeit geht, trotz Brauereigeschichte.
Ja. Ja, ich habe dazu einen Hinweis. Wenn Herr Chormann aus Österreich kommen würde, dann könnte er das hinkommen mit dem Chorleiter. Da habe ich in der Tat einen Hinweis. Da Sie aber offenbar nicht aus Österreich oder Salzburger Land kommen, sondern aus Rheinland-Pfalz, habe ich einen ganz anderen Hinweis, der Sie aber trotzdem interessieren wird. Denn Ihr Name taucht zum ersten Mal auf im Jahre 1711. So können wir es jedenfalls festhalten. Und zwar ist das bei Jöhlingen, Karlsruhe. Dort gibt's die Chormänner mit ihrer Schreibung. Von dort aus sind welche ausgewandert in die Vojvodina, damals Ungarn, heute Serbien. Frage, wo kommt es ihr Name her? Und dazu muss man sagen, dass genau in dem Ort Walsbachtal bei Karlsruhe es nicht nur die Schreibung mit CH vorne gibt, wie bei Ihnen, sondern auch mit einfachem K vorne, Herr Chormann. Ja. Also Chormann mit K. Und damit kommen wir in eine ganz andere Richtung. Ich darf sagen, Korn ist ganz okay und Bier wird ja auch aus Korn gemacht, oder wie ist das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ne?
Reinheitsgebot.
Aus Hopfen und Malz.
Gott erhalt's. Ah, ja. Also dann würde ich sagen, Ihre Vorfahren waren ja Schnapsfabrikanten, weil Ihr Name eigentlich bedeutet Kornmann.
Gut.
Kornmann ist der Korn angebaut hat und daraus kann man ja auch Alkohol machen. Also Sie bleiben vielleicht im Geschäft damit, ja?
Also ich muss mich ein bisschen umstellen und mehr Schnaps trinke in Zukunft.
Ja, sieht ganz so aus und ich wünsche Ihnen guten Appetit dazu.
Ja, vielen Dank. Ja, ganz wichtig ist immer, dass ich nicht aus Österreich bin.
Wollen wir hoffen. Herr Professor Udolf, das war eine sehr schöne Erklärung. Ich glaube, Herr Kornmann hat Spaß dran.
Vielen Dank,
okay.
Herr Professor Udolf.
Bitteschön.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Früher war er de Pelzer, SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, Gast Ramon Chormann und noch früher der Chef des Schul- und Ordnungswesens bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheim-Bolanden.
Abteilungsleiter der Ordnungs- und Schulverwaltung, das ist eine Abteilung gewesen am Ende mit 23 Personen im Rathaus in Kirchheim-Bolanden bei der Verbandsgemeinde Kirchheim-Bolanden, ja.
Kennen Sie Ihren Nachfolger im Amt?
Ja.
Ich stelle die Frage deshalb, glauben Sie, dass der möglicherweise auch Dinge erlebt, die dann auch unmittelbar in eine wie auch immer geartete humoristische Karriere münden könnten?
Nee, aber die
Nachfolger, oder es sind zwei Nachfolger, beziehungsweise die eine Kollegin, die ist dann an, die hat meine Position zum Teil mit übernommen und kam neue Kollege dazu. Die werden halt öfter dann auch mal auf mich noch angesprochen, ja. Also bei ihnen hat auch mal der Kollmann geschafft oder so.
Aber die, ich glaube nicht, dass die in die gleiche Kerbe schlagen und den gleichen beruflichen Wechsel einschlagen wollen. Das glaube ich nicht.
Wie schwer ist es Ihnen gefallen, diese sichere Verwaltungsexistenz aufzugeben?
Sehr schwer. Und das war auch so Thema Entscheidungen und Entscheidungen in der Schwebe. Und mache ich das jetzt oder mache ich das nicht?
Also was jetzt das auch das ein Überthema ist in Ihrem aktuellen Programm.
Genau, ne? Das zog sich über Jahre, weil ich halt gemerkt habe, dass die Resonanz bei den Bühneauftritten immer größer wurde, dass es immer mehr Zeit in Anspruch nimmt und dass man halt auch... Also ich habe hier keine Persönlichkeitsspaltung. Als ich im Amt saß, habe ich an die Bühne gedacht. Und als ich auf der Bühne war, habe ich gedacht, ich muss mal früh wieder ins Amt. Mhm. Und man will natürlich überall auch seine Leistung bringen können. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, das andere, das gibt mir mehr. Und diese Entscheidung habe ich natürlich keine Sekunde bereut. Ich habe eher bereut, dass ich mit dieser Entscheidung so lange gehadert habe. Aber... ich war immerhin 20 Jahre im öffentlichen Dienst und das prägt halt auch. Das trägt auch dazu bei, dass ich heute nicht so der typische Künstler bin, wenn ich irgendwo hinkomme und dann werden so dievenhafte Rumschwänzeleien gemacht. Herr Kollmann, brauchen Sie noch das oder können wir Ihnen das noch? Also ganz normal.
Ja, im Gegenteil, in Ihrem eigenen Theater sind Sie ja sogar selber, stehen an der Tür, begrüßen die Gäste, kümmern sich im Grunde genommen um alles. Ne?
Ich glaube, das rührt daher, das hat zum Teil mit der Erziehung zu tun, das hat mit unserer Familie zu tun. Wir waren 4 Kinder, wir waren keine große Umstandscreme und jeder hat einen hohen Grad an Selbstständigkeit und das hat auch damit zu tun, wenn man aus einem normalen Beruf kommt, in Anführungszeichen, und nicht in einem künstlerischen Beruf groß wird, dann hat man einfach einen anderen Umgang. So würde ich das heute analysieren.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute mit Ramon Kollmann, der das Politische auch ziemlich hervorhebt im Programm, jetzt gerade im aktuellen Programm oder sonst was. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit beispielsweise den fastnachtlichen Auftritten als De Pelzer, die ja viele gesehen haben, da war eher so gesellschaftliches Beobachten der Mitmenschen das Thema. Und jetzt haben sie eine Menge Politik im Programm. Habe ich, glaube ich, richtig den Eindruck gewonnen, ne?
Ja, das war auch Absicht. Also das ist jetzt kein Zufall. Und es hängt wohl auch mit meinem Lebensalter zusammen, dass man so langsam dann auch in den Bereich kommt, wo man die Schnut nicht mehr halten kann. So bezeichne ich das auch. Weil das, was politisch abgeht, da habe ich mich in den vergangenen Jahren immer rausgehalten. Aber als Kabarettist ist es dann natürlich durchaus üblich, dass man auch dieses Pflaster betritt und dass man sagt, jetzt... mische ich mich da mal ein bisschen ein oder kommentiere auch solche Sachverhalte. Und Sie merken dann natürlich, Sie waren dabei im Programm, da wird es auch dann schlagartig sehr ernst.
Mm, und sehr, ganz leise.
Sehr
ja.
leise ja. und sehr aufmerksam. Und es kommen dann auch so Gesichtsausdrücke wie, darf man das dann wirklich sagen, was er jetzt sagt? Oder macht er sich nicht ein bisschen zu einfach mit seinen pauschalen Vorschlägen, wie man was besser machen könnte? Also ich habe ja auch im neuen Programm ein Lied drin, Deutschland, du kannst doch mehr, indem ich mich über unser Land und über die Zustände ein bisschen beschwere und möchte nochmal ausdrücklich sagen, es ist kein Jammern auf hohem Niveau, sondern wir haben gerade eine Situation, dass Werte verloren gehen in unserer Mentalität und in unserer ganzen Gesellschaft und das, da will ich darauf aufmerksam machen und will auch sagen, dass mir das nicht passt.
Ramon Kollmann, am Schluss sehr politisch. Kassin SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, in den letzten 2 Stunden, es hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön dafür.
Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier sein durfte.
Und zum Schluss, bei Leute, ist Geschenkezeit. Und es gibt einen Mainzer Künstler, einen Fotokünstler, der ist Achim Katzberg, der hat eine wunderbare Art und Weise, Fotos aus Mainz auf einen quadratischen Holzblock sozusagen zu kleben, zu befestigen. Wie er das genau macht, weiß ich nicht. Da gibt es, ich glaube, 50 Motive insgesamt an der Zahl. Und ich habe mir für Sie rausgesucht, was natürlich bestens passt.
Oh, das ist jetzt aber spannend.
Sie wissen, was das ist hier?
Das ist der Fastnachtsbrunnen.
Ganz genau, das ist der Fastnachtsbrunnen. Und im Hintergrund sieht man noch unscharf die Domspitze des Mainzer Doms. Ich finde, das passt sehr gut für einen Pelzer, der ja ein bisschen in Mainz sozusagen heimisch wird, auch mit dem eigenen Theater, das seit einem Jahr besteht. Und das Fastnachtsmotiv ist natürlich auch wunderbar, auch wenn sie da sozusagen aus der aktiven Zeit irgendwie dann wieder weg sind, aber ist es natürlich doch ein wichtiger Bestandteil in ihrer Biografie. Also ich bin regelrecht gerührt über
dieses schöne Werk und das passt hervorragend, das ist ein ganz tolles Stück. Also sieht man das Fasnachtsmensch da vom Brunnen, der Brunnen sieht man nicht ganz. Mhm. Und wie er schon beschrieben hat, im Hintergrund ganz verschwommen die Domspitze. Also
ja, sehr künstlerisch.
Genau. Ganz toll. Vielen Dank.
Gern geschehen. Alles Gute. Danke, dass Sie Gast waren bei Leute.
Vielen Dank.